Moin in der Privatpiloten-Lounge. Heute mal wieder eine neue Folge der Miniserie, hast du schon gehört? Von und mit Fritz und Johann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hast du schon gehört? Dem kleinen Format der Privatpiloten-Lounge. Auch dieses Mal haben wir viele interessante Sachen aus der Welt der Luftfahrt für euch zusammengetragen und beginnen möchte ich mit dem Erstflug des Elektronexus. Segelflugzeuge mit Elektroantrieb sind ja total im Trend. Alle namhaften Hersteller bieten mittlerweile entsprechende Modelle an. Und jetzt zieht auch das polnische Traditionsunternehmen Allstar PZL Glider mit der SZD 552 Nexus nach. Kürzlich hat der Prototyp seinen Jungfernflug am Flugplatz Giebelstadt absolviert. Auf der Website von Allstar PZL Glider wird berichtet, dass mit dem Flug ein wichtiger Meilenstein des Entwicklungsprojektes erreicht wurde. Das Antriebssystem hat bereits beim ersten Flug seine Leistungsfähigkeit in Bezug auf Effizienz und Steigleistung bewiesen. Als nächstes stehen umfangreiche Flugtests und weitere Zertifizierungstests in der Luft und am Boden an. Bei der Entwicklung des hauseigenen Elektroantriebs hat Allstar PZL Glider mit Breuning Aerospace zusammengearbeitet. Das Team um Firmengründer Dr. Elias Breuning hat den elektrischen Antriebsstrang mit Batteriemodul, das Propellersystem und die Steuerelektronik entworfen. Außerdem sind das Ingenieurbüro Zimmermann als Kooperationspartner dabei, die Motorregler beisteuern und das slowenische Unternehmen Emrax, das den Elektromotor an sich liefert. Der Emrax 188 Motor hat eine Leistung von bis zu 18 Kilowatt und wird von zwei unabhängigen Akkus im Rumpf hinter dem Cockpit gespeist.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Die Systemspannung beträgt 60 Volt, was deutlich unter den 90 bis 116 Volt liegt, die von etablierten FERs verwendet werden. Im Zuge der Elektrifizierung hat die Nexus auch eine aerodynamische Überarbeitung erhalten und neben verbesserten Querrudern auch Winglets bekommen. Sobald das Antriebssystem zugelassen ist, sollen alle neuen Flugzeuge optional mit dem Elektromotor ausgestattet werden können. Außerdem arbeitet Allstar PZL Glider an Nachrüstoptionen, um allen SZD-55-Besitzern den Antrieb anbieten zu können, was aufgrund des moderaten Preises der 55er auf dem Gebrauchtmarkt interessant sein könnte. Zu guter Letzt soll das E-Motion-System auch anderen Herstellern für Nachrüstprojekte zur Verfügung gestellt werden. Also für all diejenigen, die eine SZD haben, könnte da sich etwas anbahnen. Sehr interessant. Dann etwas für die Freunde, die hier häufiger mal im Norden bei uns rumfliegen. Gibt eine neue TMZ bzw. RMZ um Nordholz herum. Um den IFR-Verkehr beim An- und Abflug zu kontrollierten Flugplätzen zu schützen, stellen Transponder bzw. Radio Mandatory Zones ein bewährtes Mittel dar. Und ab dem 5. Oktober wird ein solcher Luftraum auch um den Flugplatz Nordholz eingerichtet. Die deutsche Flugsicherung informiert mit dem AIP AIC VFR 0223 über die Änderung im niedersächsischen Luftraum. Die TMZ-RMZ orientiert sich im Wesentlichen an den Grenzen des dortigen Luftraums Echo und reicht von der Insel Neuwerk im Norden bis an die nördlichste Stadtgrenze von Bremerhaven im Süden. Östlich grenzt die Zone an den äußeren Ring des Hamburger Luftraums und im Ost verläuft die Grenze etwas mittig über der Halbinsel Butjadingen. Sorry, im Westen war natürlich gemeint. TMZ und RMZ haben dabei exakt die gleiche Ausdehnung. Welche Regularien jeweils gelten, hängt von der Art des Luftfahrzeuges ab, das sich darin bewegt. Piloten von Luftfahrzeugen mit Transponder müssen in diesem Luftraum den Transpondercode 4460 schalten und auf der Frequenz 123.3 Hörbereitschaft halten. Segelflugzeuge und andere bemannte Luftfahrzeuge sowie Luftsportgeräte, die nicht über einen Transponder verfügen, sind von der generellen Transponderpflicht ausgenommen, müssen die festgelegten Regelungen zur RMZ Nordholz befolgen. In Nordholz ist die RMZ-Frequenz identisch mit der TMZ 123.3. Die Aktivierungszeiten der TMZ-RMZ sind an die Kontrollzone gebunden. Du kannst den aktuellen Status über Nordholz Turm oder Nordholz Radar und Langinformationen abfragen. Also wieder eine TMZ mehr. Ich habe schon von einigen von euch gehört, dass es jetzt ein bisschen anstrengend wird, mit FIS zu fliegen, weil so viele TMZs immer sind und dieses An- und Abmelden dann auch ein bisschen lästig wird. Vielleicht gibt es da ja in Zukunft irgendwie eine etwas angenehmere Lösung, wie das Ganze funktionieren kann. Man könnte zum Beispiel auch bei FIS ja auch so ein TMZ-Verfahren anmelden. Dass man nicht immer sich rein anmelden muss, sondern einfach nur den Transponder schaltet, auf der Frequenz ist und dann weiß der FIS-Operator, dass man dabei ist. Das würde an einigen Wochenenden an den Inseln deutlich dem Funk entlasten. Gut, das dazu. Als nächstes haben wir noch ein weiteres Flugzeug, was mit alternativen Kraftstoffen unterwegs ist. Diesmal nicht elektrisch, sondern mit SAF. Und zwar ist die DA-42 erstmals mit SAF gestartet. Im Streben nach nachhaltigen Alternativen für fossile Kraftstoffe in der Luftfahrt hat Diamond Aircraft nun erstmals den praktischen Einsatz von synthetisch hergestellten Kraftstoff getestet. Nach gründlicher Vorbereitung startete eine Diamond Aircraft DA-42-6 der European Flight Academy, einer Marke der Lufthansa Aviation Training GmbH, am 25. September erstmalig mit Sustainable Aviation Fuels, SAF, im Tank vom Brenner Flughafen. Dieser Flug kam zustande, weil LAT, Diamond Aircraft und Austro Engine eng zusammengearbeitet haben. Der Flughafen Bremen wurde bewusst für diesen Flug ausgewählt, da er einer der ersten Flughäfen in Deutschland ist, der SAF vom World Fuel Service in begrenzten Mengen lagern und tanken kann. Dieses SAF wird in Gent, Belgien, aus Ölabfällen, Wasser und Bodenpflanzen gewonnen. Es verursacht während seines Lebenszyklus bis zu 80% weniger CO2-Emissionen als herkömmlicher Treibstoff. Bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit Vertretern von Lufthansa Aviation Training, Diamond Aircraft, Austro Engine, World Fuel Services Europe und dem Flughafen Bremen werden umfangreiche Tests mit SAF-Mischung durchgeführt. Ziel ist es, die Ausbildung zukünftiger Piloten nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten. Die Ergebnisse dieser Tests werden zeigen, ob SAF in Zukunft als alleiniger Treibstoff für die Flotte der European Flight Academy verwendet werden kann. Diamond Aircraft und Austro Engine erwarten in den kommenden Jahren eine zunehmende Verfügbarkeit von SAF-Mischung als Beimischung für die allgemeine Luftfahrt. Die gesamte Flotte soll bis Ende 2025 für diesen Treibstoffmix freigegeben werden. Es wird erwartet, dass SAF bis 2030 einen signifikanten Marktanteil erreichen wird und bis 2050 wird die Verfügbarkeit von reinem SAF ohne Beimischung angestrebt. Ihr seht, es gibt immer wieder neue Entwicklungen im Bereich alternativer Kraftstoffe, sei es Wasserstoff, SAF oder halt elektrisches Fliegen. Ich bin gespannt, was es dann noch so alles gibt.
In unserer heutigen Folge von Hast du schon gehört, möchte ich euch einen unglaublichen Piloten vorstellen, einen Luftfahrtpionier, der die Welt der Fliegerei wirklich in jeder Hinsicht verändert hat. Wir wollen heute ein bisschen über Glenn Curtis sprechen. Wenn ihr oder wenn wir uns in den 1920er Jahren getroffen hätten und wir hätten am Flugplatz zusammen unseren Landekaffee geschlürft, wäre wahrscheinlich irgendwann die Frage darauf gekommen, auf welchem Flugzeug hast du denn das Fliegen gelernt? Und dann hätten viele von uns wahrscheinlich damals gesagt, ich habe auf einer Curtis gelernt, auf einer Jenny. Wer war dieser Glenn Curtis? Ja, bevor wir mit Glenn Curtis starten, müssen wir sogar noch einen Schritt zurückgehen. Wir müssen eigentlich bei den Gebrüdern Wright anfangen, bei Orville und Wilbur Wright, die zum damaligen Zeitpunkt die Luftfahrt dominiert haben, die frühe Geschichte der amerikanischen Luftfahrt und das zu Recht. Aber man könnte auch argumentieren, dass die berühmten Brüder aus Dayton den Fortschritt der Luftfahrt jahrelang aufgehalten haben. Tatsächlich gab es nämlich einen Grund dafür, dass die bemerkenswerten Flugzeuge des Ersten Weltkrieges aus Großbritannien und aus Deutschland stammten. Das lag nicht am Mangel an Luftfahrtgenies in den Vereinigten Staaten, davon gab es nämlich zuhauf viele. Nein, die Luftfahrt machte auch Fortschritte, aber sie wurde durch die Wrights und ihre Rechtsstreitigkeiten und Fehden gebremst, die sie mit Glenn Curtis hatten. Wie die Gebrüder Wright hatte auch Curtis seine Karriere mit Fahrrädern begonnen. Er war auch Motorradfan, also alles, was motorisiert war, hat es ihm angetan. Und er besaß auch ein Fahrradgeschäft, aber Glenn Curtis ist damals sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat nämlich ab 1902 mit der Herstellung von Motorrädern begonnen. Ja, und auch am Boden war es ihm dann irgendwann zu langweilig. Er hat dann den Blick Richtung Himmel gewendet und im Jahre 1904 wurde der Ballonfahrer Thomas Scott Baldwin auf der Weltausstellung in St. Louis mit seinem Luftschiff California Arrow vorgestellt, das von einem Curtiss-Motor angetrieben wurde. Curtiss war natürlich von seinem Produkt, das muss ja jeder Verkäufer sein, absolut überzeugt. Also hat er sich hingesetzt, hat einen Brief geschrieben an die Gebrüder Wright, das war im Jahre 1906, und hat ihnen eine Zusammenarbeit angeboten. Die Jungs haben damals ihre Flugzeuge gebaut und er hat ihnen angeboten, dass sie einen Motor von ihm in seine Flieger einbauen oder generell eine Fusion. Aber die Wrights haben abgelehnt. Curtiss hat sich davon aber nicht unterbringen lassen, hat weitergemacht, er hat dann umgeschwenkt und ist dann 1907 der Aerial Experiment Association beigetreten. Das ist eine Vereinigung von 4 erfolgreichen Flugzeugherstellern. Darunter gab es dann auch die Curtiss June Bug. Das war ein Flugzeug, das ihn damals nach vorne katapultierte. Für die damalige Zeit war das Flugzeug einfach absolutes Hightech-Gerät. Er hat dann einen öffentlichen Flug im Jahre 1908 angekündigt mit einer seiner Flugzeuge. Es war natürlich für die damalige Zeit auch wirklich noch, es steckt in den Kinderschuhen. Und wenn dann jemand auf einmal einen Flug ankündigte mit einer damaligen Flugmaschine, die eben schwerer als Luft war, dann war das natürlich auch ein absolutes mediales Aufkommen, was dann stattfand. Und Curtiss ist dann mit dieser June Bug eine Strecke geflogen und hat somit die Scientific American Trophy gewonnen. 2 Jahre später, im Jahre 1910, ist Curtiss dann mit einem von seinen Flugzeugen von Albany nach New York City geflogen. Und dieser Flug dauerte sage und schreibe 4 Stunden. Und er musste auf der Strecke sage und schreibe 2 Tankstops einlegen. Im gleichen Jahr, 1910, hat er dann den Einsatz eines seiner Flugzeuge zur Bombardierung aus der Luft vorgestellt. Und im November desselben Jahres war eines seiner Flugzeuge eines der ersten, das erfolgreich sogar von einem Flugzeugträger aus starten konnte. Curtiss hat sich sehr stark für Flugzeuge interessiert, die auf dem Wasser starten und landen konnten und begann somit den June Bug mit Pontons zu modifizieren. Er hat diese Neuentwicklung Loon genannt. Und die Loon war aber diesbezüglich nicht sehr erfolgreich, da sie zum Abheben vom Wasser mit den Pontons da unten an den Beinen dran, die erforderliche Fluggeschwindigkeit erreichen konnte. Das hat aber den guten Curtiss nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Er hat sich nicht entmutigen lassen. Er hat trotzdem ein Wasserflugzeug entwickelt, das als Triad bekannt wurde. Und die Triad sollte auch das erste Flugzeug werden, das von der US-Marine dann aktiv geflogen wurde. In den frühen 20er Jahren waren die Wasserflugzeuge von Curtiss, die er dann entwickelt hatte, die schnellsten der Welt. Die von Al Williams geflogene Curtiss R210-1 konnte sogar eine Geschwindigkeit von 266 Meilen pro Stunde erreichen. Das war ein Meilenstein, der ja zu dem Zeitpunkt fast genau 20 Jahre nach dem Erstflug der Wrights in Kitty Hawk dann erreicht wurde. Ja, wie kam es jetzt aber zu diesem Rechtsstreit? Also Curtiss hat natürlich seine Erfolge gefeiert, die Gebrüder Wright haben das getan und Curtiss wurde dann von den Gebrüdern Wright, mit denen er sich einst zu dieser angesprochenen Partnerschaft verbinden wollte, wollte mit ihnen fusionieren. Er wurde verklagt, weil er angeblich deren Querruder-Patent verletzt hatte und während die Wrights den Prozess in erster Instanz gewonnen hatten, hat Curtiss dann aber im Gegenzug dann Berufung eingelegt. Wenn man so den Geschichten und den Hinweisen im Internet Glauben schenken darf und wenn man auch so diesen ein oder anderen historischen Hinweis beachtet, dann sind viele Historiker immer noch der Meinung, dass der andauernde Rechtsstreit die Entwicklung der Luftfahrt in den Vereinigten Staaten zum Stillstand brachte. Ja, und als dann der Erste Weltkrieg ausgebrochen war, da waren die US-Streitkräfte dann gezwungen, auf eben europäische Flugzeuge zurückzugreifen. Erst als Wilbur Wright starb und Orville Wright dann auch zurückgetreten war in der Firma, wurde dieser Patentkrieg zwischen diesen beiden Parteien dann endgültig beendet. Und Ja, jetzt kommt das Ironische an dieser Geschichte. Die beiden Unternehmen, also Curtis und Wright, die haben dann tatsächlich fusioniert und haben dann letztendlich das berühmte Unternehmen Curtis Wright gebildet. Curtis hat weiter konstruiert, Flugzeuge gebaut, war ein Vorreiter seiner Zeit. Sein vielleicht bemerkenswerter Entwurf war die Curtis Jenny, von der ich zum Anfang gesprochen habe. Das war ein Doppeldecker, ein Schulungsdoppeldecker. Und zu einer Zeit glaubte man, dass 95% der Piloten in einer Jenny das Fliegen gelernt hatten. Ja, sicherlich war die Jenny auch irgendwo eine Ikone dieser Barnstorming-Ära nach dem Ersten Weltkrieg. Curtis ist jedoch 1920 aus der Luftfahrt ausgeschieden und ist dann 10 Jahre später gestorben im Alter von 52 Jahren. Und zwar hatte er eine Notoperation am Blinddarm. Da gab es Komplikationen und da ist er gerade mal mit 52 Jahren dann leider verstorben. Nichtsdestotrotz, Curtis wurde posthum mit einem Distinguished Flying Cross ausgezeichnet. Seine Flugzeuge wurden auf 15 US-Briefmarken abgebildet und der New Yorker Flughafen LaGuardia, der wurde zunächst nach dem Glenn Hurst Curtis Airport benannt. Darüber hinaus hat man Curtis auch in die National und International Aviation Hall of Fames aufgenommen und man hat ihn auch als Vater der Marinefliegerei bezeichnet. Und wenn er auch als der Erfinder der berühmten Jenny oder als der Mann galt, der gegen die Wrights kämpfte, er war zweifellos einer der herausstechendsten Ikonen der Luftfahrt. Und damit zurück zum Johann.
Von den neuesten Entwicklungen hin zu einer Geschichte, wo es eher um alte, aber dafür sehr schöne Flugzeuge geht. Und zwar fand in Hildesheim wieder ein sehr interessantes Treffen zum Thema Air-to-Air-Fotografie statt. Das war der Workshop Behind the Lens von Fotoprofis lernen. Und hierzu möchte ich euch den Anfang des Aero-Kurier-Artikels vorlesen. Den ganzen Artikel verlinke ich euch in die Shownotes. Das Ganze findet ja bei unserem guten Podcast-Kollegen Philipp Prinzig statt. Schönen Gruß an Philipp. Ich hoffe, es hat wirklich Spaß gemacht und ich hoffe auch, und deswegen machen wir diese kleine Werbung, dass es nächstes Jahr wieder stattfindet mit ein paar interessanten Flugzeugen, die ihr da sehen könnt. Hier also der Artikel. Flugzeugfotografie von Profis lernen. Zum zweiten Mal hatten die Luftfahrtmagazine Aero-Kurier und Klassiker der Luftfahrt zum Fotoseminar auf die Aviators Fahren in Hildesheim eingeladen. Dabei bekamen die Teilnehmer eine exklusive Schulung zu den richtigen Kniffen, um Flugzeuge am Boden und in der Luft perfekt in Szene zu setzen. Das Licht der untergehenden Sonne tauchte die norddeutsche Landschaft in einem goldenen Schein. Der Bass der Sternmotoren bahnt sich seinen Weg unter die Ohrmuscheln der Headset. Durch die offene Luke der Beach Bonanza richtet sich der Blick auf zwei fliegende Schätze. Die Beechcraft Model 17 Staggerwin von Tassilo Bode und eine Spartan Executive folgen uns in enger Formation. Philipp Prinzing, Chefredakteur unseres Schwestermagazins Klassiker der Luftfahrt und ich haben die perfekte Position mit dem Rücken zur Flugrichtung eingenommen und nehmen die Flugzeuge ins Visier unserer Nikons, um diesen magischen Moment zu konservieren. Die Piloten tun jetzt exakt das, was wir ihnen über Funk und per Handzeichen zu verstehen geben. Sie kreisen mal links, mal rechts herum, bringen die Flugzeuge in Position, fliegen einzeln oder mit wechselnder Führung in Formation. Als wir eine gute halbe Stunde später wieder am Boden sind, kann selbst Philipp und alter Hase in der Air-to-Air-Fotografie sich ein breites Grinsen nicht verkneifen. Das war Endstufe. Und um diese Endstufe zu erreichen, dafür gibt es diesen Workshop Behind the Lens in Hildesheim, auch nächstes Jahr 2024. Ihr könnt euch jetzt schon anmelden. Wie gesagt, ich packe euch den Link zu dem gesamten Artikel und auch zum Workshop schon mal in die Shownotes. Und wünsche euch viel Spaß dabei. Es lohnt sich definitiv. Allein schon der Besuch in Hildesheim an der Aviators Farm ist einen Besuch wert. Das war's von mir. Damit wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.
So, dann bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, die Miniserie. Hast du schon gehört? Mit Fritz und Johann. Bis zum nächsten Mal.